Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir wenden uns heute dem schönen und wichtigen Thema Segen zu. Das Lied gerade hat uns schon in dieses Thema hineingenommen, nicht nur mit dem Refrain, sondern auch mit seinem Hauptthema »Beleb dein Werk, o Herr«. Wie wir noch sehen werden, ist das überhaupt eines der Hauptthemen des Segens, dass Gott Leben gibt in umfassender Weise. Als Wort der Schrift lesen wir dazu miteinander nur einen Vers, den wir auch am letzten Sonntag schon oder vor zwei Wochen gehört haben, Apostelgeschichte 15, Vers 40, nämlich der Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Wir lesen Apostelgeschichte 15, 40, Paulus aber wählte Silas und zog hin der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Lukas berichtet also in diesem kurzen Wort über den Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Paulus aber wählte Silas und zog hin der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Befohlen heißt wörtlich überliefert oder übergeben. Paulus und Silas werden also von den Brüdern der Gnade Gottes ausgeliefert, gewissermaßen in den Bereich der Gnade Gottes hineingestellt. Und diese Formulierung aufgreifend habe ich das Thema gewählt, der Gnade Gottes befohlen, Untertitel über den Sinn und Unsinn von Segnungsgottesdiensten. Ich habe diesen Untertitel mit dazu genommen. Wir haben ja seit einigen Jahren eine zunehmende Anzahl von besonderen Segnungsgottesdiensten. Und das in Gemeinden ganz unterschiedlicher geistlich-theologischer Prägung. Dabei werde ich allerdings auf diese neuen Erscheinungsformen des Segnens nur am Schluss noch eingehen. Die besondere Frage von Segnungsgottesdiensten können wir nur sinnvoll beantworten, wenn wir vorher sehr gründlich nachgedacht haben, was denn Segen ist. Wer, und das ist ganz wichtig, das wird häufig missachtet, wer nach biblischer Ordnung wen segnet? Und in welchen Rahmen an Verheißungen und Ordnungen Gott den Segen hineingestellt hat. Deshalb die erste Frage, was ist denn Segen? Das Bibellexikon von Fritz Rienecker bietet folgende Erklärung. Unter Segen versteht die Heilige Schrift die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Zuwendung von göttlichem Heilsgut. Der Segen spricht dem Menschen göttliche Güter zu. Liebe Geschwister, wir sehen daran schon, Segen ist etwas außerordentlich Kostbares. Segen ist etwas unglaublich Gewaltiges. Segen ist, was meist nicht bedacht wird, viel mehr als ein frommer Wunsch. Segen ist demzufolge auch mehr als Gebet. Segen ist mehr als Bitte und Fürbitte. Wenn wir häufig Segensformen auch in einer Formulierung des Gebets aufgreifen, ist es im Prinzip nicht mehr ganz richtig. Segen ist nicht Gebet, Segen ist Zuspruch. Segen ist nicht einfach der Wunsch oder das Gebet, dass etwas geschehen möge. Segen ist vielmehr die wirkmächtige, die vollmächtige Zusage, dass etwas geschehen wird. Die Zueignung göttlicher Heilsgüter, so wie es in der Definition des Bibellexikons richtig gesagt ist. Und es heißt deshalb weiter ebenfalls richtig, die Kraft des Segens erscheint fast wie selbstständig wirkend. Wenn wir in der Bibel genau hingucken, dann sehen wir, dass Segen fast schon materiellen, fast greifbaren Charakter hat. Segen ist etwas ganz und gar Wirkliches. Im Segnen verfügt der Segnende praktisch über die Heilsgüter und über das Handeln Gottes. Ich sage es nochmal, es sind etwas vielleicht gestelzt klingende Formulierungen, aber es ist schwer, dieses Thema sprachlich anders zu fassen. Im Segnen verfügt der Segnende praktisch über die Heilsgüter und über das Handeln Gottes. Er spricht die Heilsgüter und das Handeln Gottes verbindlich und gültig zu. Das ist eine verbindliche, eine gültige Zusage. Da müssen wir aber kurz innehalten und fragen, wer, liebe Geschwister, sind wir, dass wir über Gottes Gaben und über Gottes Handeln verfügen könnten? Das können wir natürlich nicht. Drei Ausrufezeichen habe ich hinter diese Aussage gestellt. Das können wir natürlich nicht. Wir können nicht über Gottes Gaben und über Gottes Handeln verfügen. Wir machen nochmal eine Pause und denken nach. Es sei denn was, liebe Geschwister? Es sei denn, Gott habe uns die ausdrückliche Vollmacht dazu gegeben und die Verheißung. Dann dürfen wir es tun, wenn er uns den Auftrag dazu gegeben hat. Und wir wissen, dass wir mit dem Segen, mit dem wir über Gottes Handeln und über Gottes Zusagen verfügen, in Gottes Auftrag stehen. In dem Bereich, in dem Gott uns eben wirklich Vollmacht gegeben hat. Denn es gibt nur einen, der wirklich segnen kann, einen einzigen. Und das ist der Herr selber. Nur der Herr selber kann segnen. Wer weiß, wen und wo Gott das erste Mal segnete? Ganz früh. Es wird uns gar nicht ohne weiteres auffallen, hätte ich auch nicht gewusst, aber ich habe zu Hause in der Konkordanz nachgeschlagen. Gleich im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, Vers 22, da segnet Gott die Tiere, die er am fünften Tag noch vor dem Menschen geschaffen hat. Die Tiere im Wasser und in der Luft, und es heißt, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Ich hatte bei der Einleitung gesagt, es ist ein ganz besonderes Thema des Segens, dass Gott Leben schenkt. Segen heißt immer auch, dass Gott Leben gibt. Hier im ganz äußeren Sinne, durch Fortpflanzung dürfen Mensch und Tier teilhaben am Schöpfungswerk Gottes. Das ist der erste Segen, den Gott gibt. Später, das wäre uns wahrscheinlich viel leichter eingefallen, segnet Gott den Abraham. 1. Mose 12, 1 bis 3, er sagt ihm zu, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir sehen gleich ein Doppeltes dabei, weil Abraham von Gott gesegnet wird, wird sein Leben nun auch voller Kraft und voller Frucht sein. Weil Segen eine wirkliche Kraft und Gabe ist, wirkt sie im Gesegneten und sie wirkt durch den Gesegneten. Der Gesegnete selbst wird durch den Segen nun zur Quelle göttlichen Segens. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und in dir sondern gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ein von Gott Gesegneter ist ein Segensträger an all denen, zu denen er von Gott gesandt ist. So schreibt Paulus Römer 15, Vers 29, ich weiß aber, dass ich, wenn ich zu euch komme, in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Der war nicht wirklich bescheiden, der Paulus, mit dieser Aussage. Er sagt, ich komme in der Fülle des Segens Christi. Warum kann Paulus so unbescheiden reden? Weil er die Verheißung und die Gnade des Herrn hat. Weil er selber zum Segensträger durch den Segen Gottes gemacht ist, kommt er in der Fülle. Weil Abraham unter dem Segen Gottes lebt, wird sein Leben Zukunft haben. Und sein Leben wird nicht im Leeren verlaufen. Es wird eine reiche Frucht tragen. Liebe Geschwister, ich dachte, wie viel menschliches Leben hat keine Zukunft? Wie viel menschliches Leben läuft ins Leere, verläuft sich im Nichts, im ewigen Verderben, weil es ohne Gottes Segen bleibt? Wie wichtig ist, dass menschliches Leben unter den Segen Gottes kommt? Wir halten fest, Gott segnet. Und im Auftrag, aber nur im Auftrag und nur in der Vollmacht Gottes können Menschen dann segnen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, Gott segnet auch auf vielfache Weise durch Menschen. Beispiele haben wir schon gehört. Füge weitere dazu, die Erzväter segnen ihre Kinder und Enkel. Und denkt schon ein bisschen mit, achtet drauf, wer segnet wen. Die Frage kommt gleich noch. Die Erzväter segnen ihre Kinder und Enkel. Könige segnen ihr Volk. Jesus segnet die Jünger vor seiner Himmelfahrt. Jeder Segen aber hat seinen Ursprung in Gott. Menschen sind nur seine Handlanger. Männer und Frauen Gottes können diesen Segen nur weitergeben. Sie verfügen nicht selbstständig über ihn. Sie können nur segnen, was Gott selber segnet. Segen ist deshalb keineswegs beliebig verfügbar. Wir sehen das ganz besonders deutlich und auch tragisch bei der Segnung von Jakob und Esau. Die Geschichte ist uns bekannt. Jakob erschleicht sich den Erstgeburtssegen. Manchmal ist auch vom Betrug die Rede. Das stimmt aber zumindest dem Esau gegenüber nicht wirklich. Denn der Esau hat ihm das Erstgeburtsrecht ja verkauft. Dem Esau gegenüber ist Jakob nun der rechtmäßige Besitzer dieses Rechts. Die Täuschung besteht allerdings gegenüber dem Vater. Dem gegenüber hat sich Jakob verstellt. Wie auch immer, Jakob gibt sich für Esau aus und erhält nun von Isaak den Erstgeburtssegen. Später kommt Esau, der Erstgeborene, und möchte nun auch diesen Erstgeburtssegen empfangen. Aber, das kennen wir alle aus der Geschichte, liebe Geschwister, für ihn ist kein Erstgeburtssegen mehr da. Esau merkt das gleich an der Reaktion des Vaters Isaak und fragt ganz entsetzt, 1. Mose 27, 36, hast du mir keinen Segen aufbewahrt? Hast du mir keinen Segen aufbewahrt? Nein, zumindest einen Erstgeburtssegen hat Isaak für Esau nicht mehr. Den hat er schon vergeben. Damit ist in Erfüllung gegangen, was der Herr über die beiden Kinder sagte, während sie noch im Leib der Mutter waren, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wir sehen daran außerdem, Segen wirkt genau das, was der Segensgeber, nämlich Gott, sich vorgenommen hat. Der Segnende aber hat nichts, was er selbst weitergeben könnte, der menschlich Segnende. Gewiss hätte der Vater Isaak seinem Erstgeborenen gerne noch mehr Segen mitgegeben. Aber dieser hatte seinen Segen verkauft. Isaak hatte diesen Segen auf Jakob gelegt und die Hände Isaaks waren in Bezug auf Esau leer. Zumindest was den Erstgeburtssegen anbelangt. Er segnet ihn auch noch, aber das ist ein Segen weit geringerer Reichweite, weit geringerer Fülle. Der Erstgeburtssegen ist weg. Isaak kann seinem Sohn Esau nicht mehr segnend zusagen, als Gott für Esau bereitgestellt hat. Und als er deshalb auch in die Hände des Isaaks für den Esau gelegt hat. Die Hände spielen beim Segnen eine ganz wichtige Rolle. Von der Symbolik her, der Segnende kann nämlich nur den Segen weitergeben, den Gott ihm in die Hände gelegt hat. Das Bibellexikon von Fritz Rienecker fügt den abschließenden Satz dazu, der Segen wird durch Ausspruch und Handauflegung vermittelt. Der Ausspruch, das ist das Wort des Segens, beispielsweise die Zusage, der Herr segne dich oder die Gnade des Herrn sei mit euch. Und dann kommt die Geste des Segens dazu, das ist die Handauflegung. Die erhobenen Hände beim Segnen zeigen sinnbildlich ein Doppeltes. Der Segnende hebt zum einen eigentlich erstmal die Hände empor zu Gott, um sich nämlich von Gott die Hände füllen zu lassen. Es ist für uns ungewohnt, aber keineswegs falsch, wenn auch deshalb mit erhobenen Händen gebetet wird. Viele tun das heute, so beteten die Menschen in der Bibel ganz wesentlich. Das ist durchaus eine rechte biblische Symbolik. Der Beter erhebt seine Hände zu Gott, um sich von Gott die Hände füllen zu lassen. Er streckt dem Gott, zu dem er betet, von dem er Hilfe und Zuwendung erwartet, seine leeren Hände entgegen, um die Gaben Gottes zu empfangen. Beim Segnen versinnbildlichen die erhobenen Hände allerdings noch ein zweites. Sie sind eigentlich nicht in erster Linie nach oben geöffnet beim Segen, sondern nach unten. Warum? Gott gebietet Aaron und seinen Söhnen, das Volk Israel zu segnen, in 4. Mose 6, 22 folgende. Wir lesen dort, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Es ist wieder ganz interessant, liebe Geschwister, wenn wir die Formulierung anschauen, sie werden meinen Namen legen. Ich habe schon gesagt, Segen hat fast was Materielles. Eine Decke legt man irgendwo hin, was Greifbares, und ganz genauso wirklich, ganz genauso real legt der Priester im Auftrag Gottes den Namen Gottes auf das Volk. Und weil er das legt, deshalb sind die Hände über dem Volk Gottes ausgestreckt, um das, was Gott in die Hände des Segnenden hineingelegt hat, nun auf die Zusegnenden weiterzugeben. Segen ist ein wirkliches Gut. Segen ist Machtwort. Ein Segenswort wirkt, was es sagt. Wenn es denn ein rechtes Segenswort mit göttlicher Verheißung ist. Und das ist auch die wichtige Einschränkung. Es wäre deshalb ganz falsch zu sagen, aha, segnen ist mehr als beten. Wir beten nicht mehr so viel, wir segnen mehr. Als könnten wir entscheiden, wann wir segnen. Und segnen dann wild drauf los. Das geschieht heute leider häufig. Aber wir können nicht einfach segnen, wann und wie und was es uns gefällt. Denn Segen liegt nicht in unserer Verfügungsgewalt. Er ist strikt an die Verheißung gebunden. Das fiel mir gerade erst beim Lesen, als der Ernst gelesen hat, Hebräer, auch noch mal auf. Hatte ich zu Hause gar nicht festgestellt, war mir nicht ins Auge gesprungen, dass es von Melchisedek heißt, er segnete den, der die Verheißungen hatte. Wo keine Verheißung ist, ist kein Segen. Da wäre Segen Anmaßung, Willkür. Der Herr ist's, der segnet. Und weil Segen nun etwas ganz und gar Göttliches ist, ist ein höchst verantwortungsvoller Umgang damit geboten, zwingend geboten. Das ist heute leider vielfach nicht der Fall. Es wird gesegnet, liebe Geschwister, verzeiht mir den Ausdruck, er ist aber so ernst zu nehmen, es wird gesegnet auf Teufel, komm raus. Das meine ich ganz wörtlich, wenn wir etwa an die Segnungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen denken. Da wird der Segen Gottes auf etwas gelegt, was Gott unter seinen Fluch gestellt hat. Das ist Gotteslästerung in höchstem Maße. Da wird der Name Gottes missbraucht und Gott sagt, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Der Mensch, die Kirche, die Gemeinde, die das tun, werden sich unvermeidlich den Zorn Gottes und das Gericht Gottes auf den Hals ziehen. Es ist der heilige Name Gottes, den wir im Segen gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Segnen ist vielerorts regelrecht in Mode gekommen in diesen Tagen. Interessanterweise beobachte ich seit Neuestem, dass auch eine ganze Reihe bibelkritischer Leute und Pfarrer anfangen, Segnungsgottesdienste zu feiern. In der Rheinischen Kirche zum Beispiel habe ich noch in meiner Neuwiederzeit die letzten Jahre gelesen, dass unter dem Einfluss des bibelkritischen Theologen Professor Walter Hollenweger, manchmal genießt er merkwürdigerweise auch in frommen Kreisen einen guten Ruf, völlig zu Unrecht, ist ein ganz bibelkritischer Mann, Professor Walter Hollenweger. Ist gerade auf diesem Gebiet des Segnens ganz aktiv in Deutschland und durch seinen Einfluss hat in der Rheinischen Kirche nun gerade der Pfarrer Segnungsgottesdienste eingeführt, der sich wie kein anderer seit Jahren für die Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen einsetzt. Also ein ganz und gar gottloser Mann wird zum Wegbereiter von Segnungsgottesdiensten in der Rheinischen Landeskirche. Man fragt sich unwillkürlich, warum feiern gerade solche Menschen Segnungsgottesdienste? Menschen, die doch sonst eigentlich von Gott und seiner Kraft gar nichts wissen wollen, sondern tun, was ihnen gefällt. Ich denke, das hat mindestens zwei Gründe, die eng zusammenhängen. Eine Kirche, die sich von Christus und seinem Wort entfernt hat, hat damit auch ihre Kraft und ihre Vollmacht verloren. Und diese geistliche Kraftlosigkeit und Vollmachtlosigkeit versucht man nun durch eigenmächtiges Drauflossegnen zu überspielen. Segnen und Salben ist so herrlich spirituell und kommt überall gut an. Und solche Gottesdienste, wo reichlich gesegnet und gesalbt wird, wirken feierlich. Und sie bringen in diesen Gesten viel menschliche Zuwendung und Nähe. Das ist der eine Punkt und ich denke, der zweite, sie beanspruchen im Segnen zielstrebig, ganz bewusst, den Namen Gottes für ihr gottloses Treiben. Ich würde das behaupten, man will bewusst sich selbst und andere darüber hinwegtäuschen, wie weit man sich von Christus und seinem Wort in Wahrheit schon entfernt hat. Man täuscht die Nähe und die Zuwendung Gottes vor, gerade da, wo man den Weg Gottes längst verlassen hat und wo Gott sich deshalb auch längst zurückgezogen hat. Das in Richtung Segnungsgottesdienste in sonst bibelkritischen Gemeinden, aber auch in frommen Gemeinden wird oft sehr leichtfertig mit Segen umgegangen. Wir haben in den letzten Jahren diesbezüglich eine Trendwende erlebt, was das Segnen betrifft. In der Vergangenheit wurde wahrscheinlich viel zu wenig gesegnet. Man war sich der Bedeutung des Segens oft nicht wirklich bewusst, bin ich mir ziemlich sicher. Heute dagegen ist das Segnen in vielen Gemeinden fast schon ein frommer Volkssport geworden. Da geschieht ein reichliches Hin- und Hersegnen. Jeder segnet jeden, wie es ihm gerade gefällt und wie ihm gerade danach ist. Ich war schon auf solchen Veranstaltungen, wo überall Grüppchen beieinander stehen, wo man sich reihum segnet und wer einem gerade über den Weg läuft und nicht rechtzeitig davonkommt, der wird auch mitgesegnet und so weiter. Ich karikiere ein kleines bisschen, aber in die Richtung geht's. Wir haben aber, liebe Geschwister, soweit ich das im Wort Gottes sehe, nicht den Auftrag, wild um uns segnend durch die Landschaft zu laufen. Es zeigt sich in diesem wilden Hin- und Hersegnen ein typischer Irrtum mancher Kreise. Man meint, man habe eine allgemeine und unbegrenzte Verfügungsgewalt über den Segen Gottes und über seine Güter. Das ist aber, wie uns die Geschichte von Jakob und Esau und dem Erstgeburtssegen zeigt, keinesfalls so. Wir können und dürfen nur dort segnen, wo wir wissen, hier will der Herr segnen. Es gilt wie beim Thema Heilung, das rechte biblische Maß zu finden. Und dabei immer vor Augen zu haben, es sind niemals wir, die segnen, es ist Gott. Im Segnen verwenden wir den Namen Gottes, das dürfen wir nur tun, wo Gott uns auch wirklich dazu ermächtigt hat. Eine Segenshandlung, die das nicht bedenkt, die eigenmächtig wird damit ganz schnell zum Missbrauch des Namens Gottes. Weil Segen so was Großartiges ist, deshalb ist es auch besonders wichtig, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Gott ist's, der segnet. Gerade im Segen, den Gott durch den Mose, dem Aaron und seinen Söhnen befohlen hat, den ich übrigens auch meistens am Ende des Gottesdienstes verwende, heißt der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dreimal am Beginn eines jeden Satzes heißt's, am Beginn einer jeden Segenszusage, der Herr segne, der Herr lasse sein Angesicht leuchten, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und am Schluss fasst Gott nochmal zusammen und ich werde sie segnen. Das Volk Israel, der Herr segnet. Von ihm, dem Höchstgestellten, geht jeder Segen aus. Grundsätzlich gilt, und das ist jetzt die Frage, wer segnet wen? Grundsätzlich gilt, der in der Verantwortung Höherstehende segnet den, für den er Verantwortung trägt. Das ist die biblische Ordnung, ganz klar und eindeutig. Deshalb haben wir vorhin als Lesung Hebräer 7 gehört, was genau so gesagt ist im Hintergrund von Abraham und Melchisedek. Zunächst stellt Hebräer 7 fest, Melchisedek steht über Abraham. Melchisedek, dieser Prototyp des Christus, geschichtlich nicht zu greifende Gestalt, Hebräer sagt, er war ohne Anfang, ohne Ende, dem Abraham den Zehnten bringt und ihn damit als den über ihm Stehenden ehrt. Und genau der segnet nun den Abraham. Und der Hebräerbrief stellt fest, ohne jeden Widerspruch, aber wird der Geringere vom Besseren gesegnet, wörtlich vom Höhergestellten. Ohne jeden Widerspruch wird der Geringere vom Besseren, vom Höhergestellten gesegnet. Das ist eine ganz wichtige Tatsache im Blick auf das Segnen, auf die Ordnung des Segens, die leider heute vielfach missachtet wird. Das wilde Hin- und Hersegnen in vielen Gemeinden würde schlagartig ein Ende nehmen, wenn diese eine Ordnung beachtet würde. Dann würde man sich daran halten, wer wen zu segnen hat. Segen geht immer vom geistlich Höhergestellten aus. Da werden manche entgegnen, ja, aber Moment mal, in der Gemeinde Jesu gibt's doch keine Hierarchie. Gibt's da Höhergestellte? Da sind doch alle gleich. Das ist nur in Teilen richtig. In der Tat haben wir in Christus alle den gleichen Wert, aber wir haben innerhalb seiner Ordnung nicht alle das gleiche Amt und nicht alle die gleiche Stellung. Es gibt selbstverständlich, so wie es in der Dreieinigkeit eine Ordnung und auch eine Überordnung gibt und der Vater das Haupt Jesu ist, so gibt es auch in der Gemeinde Jesu Ordnung, so ist der Mann das Haupt der Frau. Und deshalb ist zum Beispiel in der Familie derjenige, der hauptsächlich segnen soll, der Vater. Natürlich steht die Mutter über den Kindern und darf in der Ordnung auch entsprechend die Kinder segnen, insbesondere dann, wenn der Vater nicht da sein sollte. Aber es gilt striktement, diese Ordnungen zu beachten. Und in der Gemeinde zum Beispiel hat der Herr die Ältesten samt dem Pastor in der Ordnung als die Höhergestellten eingesetzt. Die sind nicht mehr wert, aber sie haben ein anderes Amt. So wie wir es letztes Mal beim Thema Glaube und Heilung gehört haben, der rufe zu sich nicht irgendjemand, wenn er krank ist, er rufe die Ältesten, so wie es Gott geordnet hat in der Gemeinde. Jeder, der geistliche Verantwortung für einen anderen hat, kann und soll diesen seiner Verantwortung gemäß auch unter den Segen Gottes stellen. Im Grunde ist das Segnen, wie wir gesehen haben, am aaronitischen Segen für der Mose ein priesterliches Amt. Gottes Volk, neutestamentlich Gottes Gemeinde zu segnen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Pastoren und der Ältesten in der Gemeinde. Die katholische Kirche hat an dieser Stelle durchaus manches richtig erkannt. Wir dürfen nicht alles in Bausch und Bogen verwerfen, nur weil es aus der katholischen Kirche kommt. Sie hat nur das Richtige überzogen und eigenmächtig weiterentwickelt. Und dann steht am Ende der Priester dermaßen zwischen Gott und dem Menschen, dass der Mensch fast gar keinen eigenen Zugang zum Herrn mehr hat. Der Priester ist dann, der fast im Alleingang allen göttlichen Segen den Menschen nur noch zuwenden kann. Und so ist es dann natürlich ganz falsch. Richtig daran ist allerdings, dass der Priester für die Menschen und die Gemeinde vor Gott steht. Das ist seine Stellung. 5. Mose 10, Vers 8. Zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, vor dem Herrn zu stehen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Wir sehen die Stellung des Priesters in hervorragender Weise, ganz bildhaft. Die Aufgabe des Priesters ist es, vor dem Herrn zu stehen, nämlich stellvertretend für das Volk. Und wenn er vor dem Herrn steht, lässt er sich vom Herrn die Hände füllen für sein Volk. Und dann segnet er das Volk mit dem, was ihm Gott für das Volk in die Hände gelegt hat. Das priesterliche Amt ist im Neuen Testament, im Neuen Bund keineswegs abgeschafft, wie manche meinen. Es hat eine Veränderung erfahren. Eine Aufgabe ist ganz weggefallen, das Opfer. Und es gibt keinen besonderen Priesterstand. Das ist der zweite große Irrtum der katholischen Kirche an diesem Punkt. Sondern wir sind ein Volk von Priestern. Und seit der Reformation spricht man deshalb vom Priestertum aller Gläubigen. Das aber, wie gesagt, wirft nicht jede biblische Ordnung über den Haufen, sondern es betont eine uralte Tatsache neu. Jeder, der für andere geistlich Verantwortung trägt, hat diesen gegenüber eine priesterliche Aufgabe, für diese vor dem Herrn einzustehen und diese dann auch wo sinnvoll zu segnen. Zu dieser Ordnung des Segens gehören auch die Bedingungen des Segens. Ich hatte schon auf Hebräer 7 hingewiesen, Melchisedek segnet den, der die Verheißung hat. Wo keine Verheißung ist, ist auch kein Segen. Ich will nur noch ein paar kurze andere Stellen dazufügen. Psalm 112, Vers 2 heißt, das Geschlecht des Frommen wird gesegnet werden. Nicht irgendjemand, sondern das Geschlecht des Frommen. Oder Psalm 128, 4, gesegnet wird der Mann, der den Herrn fürchtet. Und Jeremia 17, 7 noch, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Logischerweise ist Segen und Verheißung da, wo ein Mensch in der vertrauensvollen, in der lebendigen Beziehung mit dem Herrn lebt. Es gibt eine gewisse Ausnahme. Wo haben wir den Auftrag zu segnen, wo dieser Rahmen übersprungen ist? Genau. Ganz genau, an dieser Stelle. Es gibt auch eine allgemeine Form des Segens, die über diese Bedingungen des Segens hinausgeht. Paulus Römer 12, 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir haben es von Jesus geboten, Lukas 6, 28, segnet, die euch fluchen. Petrus schreibt 1. Petrus 3, 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Warum kann kann und soll Gemeinde Jesu an solchen Stellen segnen, wo doch eigentlich keine konkrete Verheißung da ist, wo doch gar keine Gottesbeziehung da ist? In welcher Vollmacht soll Gemeinde da segnen? Das ist schwierig zu sagen, denn an keiner dieser Stellen, soweit ich es gesehen habe, wird nun gesagt, was ein solcher Segen konkret wirken kann. Ich habe den Eindruck, wenn ich diese Stellen anschaue, geht es in erster Linie einmal um eine Änderung unserer eigenen Herzenshaltung beim Segnen. An dieser Haltung des Segnens, wenn wir verflucht und verfolgt werden, soll deutlich werden, bei uns geht es nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Diese Haltung soll unser Leben bestimmen. Diese Haltung soll durch unser Segnen zum Ausdruck gebracht werden. Und interessant ist, dass Petrus dann schreibt, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Das greift jetzt wieder ganz auf den Anfang der Predigt zurück. Wer gesegnet ist, wird zum Segensträger, zum Fluss, zum Strom des Segens für andere. Auch dem gegenüber, der uns Böses will, der uns verfolgt, sind wir ein Segensträger des Herrn. Und auch ihm gegenüber soll der Segen Gottes von uns fließen. In dem Maß wird er da was davon haben, wie der Herr ihm dann das Herz aufschließt, dieses Gute zu empfangen. Das liegt nicht in unserer Möglichkeit und Verantwortung. Aber dass wir auch dem gegenüber, der uns Böses will, als solche begegnen, die den Segen Gottes nicht zurückhalten, die ihm nicht auch Böses wünschen, sondern die ihm gegenüber offen und segnend auftreten. Ähnliches gilt übrigens für den Gruß bei der Verabschiedung oder auch bei der Begrüßung im Süddeutschen. Ich mag sehr gern das schwäbische Grüß Gott, meint eigentlich einen Segensgruß dem anderen. Man stellt den anderen bei der Begrüßung, bei der Begegnung unter den Segen Gottes. Ebenfalls das schwäbische Pfiat Gott oder das bayerische Pfiatti, eigentlich eine Abkürzung von Pfiatti Gott, behüte dich Gott. Ebenfalls ein Segenszuspruch zum Abschied, nur in der verkürzten Form, nicht mehr jederzeit erkennbar. Tatsächlich, liebe Geschwister, dürfen und sollen wir das rechte Segnen wieder viel mehr entdecken und tun. Etwa beim Gebet für Kranke, das hatten wir vor kurzem. Da spielt das Segnen mit der Handauflegung eine ganz wichtige Rolle. Dann natürlich in der Familie, das ist der erste Ort des Segnens. Ich habe über viele Jahre unseren Kindern jeden Morgen, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule aufgebrochen sind, nach dem Gebet segnen die Hände aufgelegt. Liebe Geschwister, das ist meine priesterliche Aufgabe als Vater und damit als geistlich Verantwortlicher für die Familie und für meine Kinder. Und das ist das Herrliches, dass ich meine Kinder, bevor sie aus dem Haus gehen, wirkmächtig unter den Schutz und den Segen des Herrn stellen darf. Den Segen des Herrn, den Namen des Herrn auf sie legen. Und dann zu wissen, so gehen sie hin im Segen und unter dem Schutz des Herrn in diesen Tag. So hat es die Gemeinde in Antiochien gemacht, als Paulus und Silas aufbrachen zur Missionsreise. Sie haben den Segen des Herrn auf sie gelegt. So wurde es über Jahrhunderte reisenden Geschwistern gegenüber gemacht. Man hat ihnen den Reisesegen mitgegeben. Auch da übrigens in der Formulierung wieder das fast Materielle, ja, etwas mitgeben, den Reisesegen mitgeben. Man befiehlt sie dem Namen des Herrn an und damit ist etwas an ihnen geschehen zum Heil und zum Guten. Es sind nicht nur Worte, es ist machtvolles Geschehen. Und das gilt natürlich ganz besonders auch für den Segen am Ende des Gottesdienstes. Und damit komme ich jetzt auch noch kurz zur Frage nach besonderen Segnungsgottesdiensten. Ich persönlich halte nicht viel davon, aus einem ganz einfachen Grund. Jeder Gottesdienst ist ein Segnungsgottesdienst. Und ich sage das mal etwas salopp, wenn einer aus einem Gottesdienst hinausgeht und er hat keinen Segen empfangen, dann hat er ein Problem. Dann hat er ein echtes Problem. Denn dann ist in seinem Leben etwas, das den Segen Gottes blockiert. Am Gottesdienst, wenn es ein rechter Gottesdienst war, kann es nicht gelegen haben. Denn in einem rechten Gottesdienst ist Gottes Segen die Hülle und Fülle. Aus mehreren Gründen. In einem rechten Gottesdienst ist der Herr seiner Verheißung gemäß selber gegenwärtig. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir hier eine Stunde beieinander sitzen, den Herrn loben mit unseren Liedern, sein Wort hören und beten und eine Stunde in der Gemeinschaft mit dem Herrn verbringen, wie sollen wir da nicht gesegnet sein? Im Gottesdienst ist Gottes Wort. Und für Gottes Wort gilt ganz allgemein, was für den Segen im Besonderen auch gilt. Es ist wirkmächtige Kraft, die an einem jeden von uns das wirkt, wozu Gott es gesandt hat. Liebe Geschwister, jeden Sonntag dürfen wir das auch von der Predigt erwarten. Von jedem Wort, das wir im Gottesdienst hören, dass jedes Wort Gottes an uns genau das tut und in uns wirkt, an unseren Familien wirkt, wozu Gott dieses Wort gesandt hat und wozu es uns zugesagt wird. Und wenn nun Gott gegenwärtig ist und wenn Gottes Wort, Gottes wirkmächtiges Wort im Gottesdienst da ist, wie soll da einer nicht gesegnet sein? Und dann wird ja in ganz besonderer Weise der Segen Gottes zum Schluss auf die Gemeinde gelegt. Mir ist das jeden Sonntag, sage ich ganz ehrlich, eine ganz große Freude, dass ich das tun darf, im Namen und im Auftrag des Herrn auf euch, auf die Gemeinde Jesu, auf meine Brüder und Schwestern, den Segen Gottes zu legen und euch unter dem Segen Gottes mit der verbindlichen Zusage, dass Gott euch begleiten und bewahren wird und seine Hand über euch hält, aus diesem Gotteshaus hinausgehen zu lassen in die neue Woche. Man kann dafür verschiedene Worte verwenden. Viele verwenden aus den Briefen die Abschiedsgrüße, die segnenden, etwa 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich persönlich bevorzuge den sogenannten aaronitischen Segen. So genannt, weil Gott ihn dem Aaron und seinen Söhnen so befohlen und in Auftrag gegeben hat. Was heißt das? Der Herr segne dich und behüte dich. Lasst uns kurz drüber nachdenken, liebe Geschwister, unter welcher Verheißung, unter welchem Segen ihr jeden Sonntag aus dem Gottesdienst nach Hause gehen dürft. Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist die vollmächtige Zusage, der Herr hält seine Hand über dir. Er ist dein Schutz. Egal, was in der neuen Woche kommt, er behüte dich, er umgibt dich von allen Seiten. Bei ihm bist du geborgen. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Diese Formulierung ist ja unmittelbar der Sonne nachempfunden. Und was ist das Schönes, wenn am Morgen die Sonne aufgeht und Licht die Nacht vertreibt? Und die Blumen wissen das zu schätzen. Manche haben davon ihren Namen und wenden sich permanent mit ihren Blumenköpflein der Sonne entgegen den ganzen Tag, damit sie möglichst viel von diesem Licht und der Wärme der Sonne empfangen. Und im Segen sagt uns Gott zu, der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten. Er wendet sich dir ganz persönlich zu wie die leuchtende Sonne mit seiner ganzen Liebe und Wärme. Er lässt dich nicht im Dunkeln tappen. Auch wenn in der neuen Woche schwere Entscheidungen anstehen vielleicht. Er ist dir Sonne und Schild. Und in seiner Nähe wird dein Weg hell und klar und du bekommst Orientierung für den nächsten Schritt. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, wir gehen heim unter der Verheißung, der Herr sieht nicht weg, der Herr sieht hin. Er wendet sich uns mit seiner ganzen Liebe zu und er übersieht gar nichts, was wir nötig haben. Er kümmert sich um uns in allen Nöten des Alltags. Und so gibt er Frieden, vor allem Frieden in dein Herz, weil es in seiner Nähe und unter seiner segnenden Hand zur Ruhe kommt. Liebe Geschwister, was ist das für eine Sache, wenn unser Herz Ruhe finden darf in dieser Geborgenheit, in dieser Zuwendung Gottes? Wozu selber noch sorgen, wenn ich weiß, der Herr sorgt für mich. Und so, liebe Geschwister, schlägt der Segen am Schluss des Gottesdienstes die Brücke vom Gottesdienst zum Leben in der neuen Woche. Und wir dürfen hinausgehen aus jedem Gottesdienst, auch aus diesem Gottesdienst, als Gesegnete. Amen.